eigentlich sollte beim Rekordmeister Zeit zum Feiern sein. Denn der FC Bayern hat heute seinen 125. Geburtstag. Doch wenn man sich an der Sebener Straße umhört, scheint es, als sei nicht wirklich Partystimmung angesagt. Auch wenn man den Meistertitel so gut wie in der Tasche hat, redet doch jeder nur über das wichtige Achtelfinale in der Champions League gegen Bayer 04 Leverkusen. Unruhen und Unstimmigkeiten statt gemeinsames Rückenstärken. Warum das so ist und was womöglich dahinter steckt, bespreche ich heute in der neuen Folge der Bayernwoche mit einem Mann, den Ehrenpräsident Uli Hoeneß wie folgt bezeichnet.
Sie sind der FC Bayern-Spezialist, habe ich gesehen.
Ja, Kumbi, klär uns doch mal auf. Wie kam es dazu, dass Uli Hoeneß dich als Bayern-Experten betitelt?
Ja, weil ich offenkundig einer bin. Hallo. Hallo Madeleine, hallo da draußen.
Das verneine ich jetzt nicht.
Ja, also dieser kleine Schnipsel stammt aus dem Abend, als der Film Thomas Müller, einer wie keiner, seine Premiere feierte in der Astor Film Lounge im Ari-Kino nahe der Leopoldstraße. Einige werden es kennen. Und da gab es einen grünen Teppich, keinen roten Teppich, einen grünen Teppich. Und ich habe Herrn Hoeneß gefragt, ob er mit uns sprechen möchte. Und dann hat er eben gesagt, Sie sind doch der FC Bayern-Spezialist. Sie kennen alle unsere Gehälter. Ich habe dann gesagt, das stimmt ja gar nicht. Gehälter sind ja geheim, aber lassen Sie uns lieber über Thomas Müller sprechen. Ich glaube, er hat einen Doppelpassauftritt von mir gesehen. Also Uli Hoeneß erklärt ja solche Attacken nicht. Der attackiert, aber sagt nicht, was ihn jetzt gerade gestört hat. Und ich glaube, er hat einen Doppelpassauftritt gesehen, wo ich eben diese Finanzproblematik erklärt habe. Hohe Gehälter, Max Eberl sagt, es ist aus der Vergangenheit. Brazzo, Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn sagen, das stammt klar aus unserer Zeit, aber der Aufsichtsrat hat da mitgestimmt. Ich glaube, auf diese Schalte, die ich da getätigt habe beim Doppelpass, hat er sich bezogen.
Ja, du hast die Premiere gerade schon angesprochen zu der Doku über Thomas Müller und seitdem kommen natürlich jetzt auch immer wieder vermehrt, davor war es sowieso auch schon so, dass jetzt vermehrt auch wieder die Diskussion aufkommen, wird er denn jetzt beim Rekordmeister verlängern oder nicht? Im Sommer 2025 läuft sein Vertrag ja aus und darüber wollen wir natürlich auch diskutieren, aber erstmal vielleicht auch so ein bisschen deine Einschätzung, weil du durftest ja dann schon mal einen Schnipsel der Doku sehen.
Ja, ich durfte die ganze Doku sehen.
Ihr durftet die ganze sogar sehen.
Das war Weltpremiere.
Ach, Teil 2 kommt jetzt erst noch dann.
Nee, das ist ein Film, der erstmal für sich geschlossen. Und Thomas Müller hat gesagt, wie es mit ihm weitergeht, sieht man dann in Teil 2.
Augenzwinkern.
Alles klar. Wir durften schon die fast 90-minütige Doku in.
Ja, umso besser. Dann erzähl doch mal. Ich glaube, die Zuhörer sind da ziemlich gespannt. Was ist dir so am meisten hängen geblieben?
Also. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber diese Szenen 2012 Finale der Horm, 2013 Wembley, 2014 Weltmeisterschaft und so weiter, wer sich für Fußball interessiert, kennt das ja alles zu Genüge und kennt auch diese kleinen Geschichten und Anekdoten und so weiter. Und da bin ich glücklich gewesen, dass man da durchgeheizt ist, das ein bisschen nur angefasst hat, weil die Stärke des Films sind die Szenen aus der vergangenen Saison, wenn man merkt, Thomas Müller bereitet sich drauf vor, ist sich dessen bewusst, dass er es unter Thomas Tuchel schwer haben wird. Sein großes Ziel ist aber die Europameisterschaft im eigenen Land. Und also die eine Stärke ist, wenn er selbstkritisch ist, wenn er sagt, man fühlt sich wie ein Versager, wenn er sich selbst filmt im Hotelzimmer nach dem Spiel gegen Lazio Rom, wo er da so ein bisschen sein Herz ausschüttet und natürlich die Szenen, wenn er im privaten Umfeld mit seinen Eltern unterwegs ist. Also wenn er Salat isst und dann wird er gierig und sticht in die große Salatschüssel, was man ja eigentlich nicht machen soll. Und seine Mama dann zu ihm sagt, hey, soll ich Ihnen noch was auf dem Teller tun? Und er mit vollem Mund sagt, passt schon. Oder er diskutiert mit seinem Vater über Fußballtugenden und sein Vater fängt natürlich klassisch an, ja, wo sind denn die deutschen Tugenden? Und Thomas Müller sagt dann, ja, die anderen sind doch auch fleißig. Glaubst du nur, wir Deutschen sind fleißig? Also das sind schöne Einblicke und ich fand's krass oder überraschend, wie ehrlich Thomas Müller in der Doku war. Also wenn er seine Situation unter Thomas Tuchel ganz genau beleuchtet, wenn er dann auch sagt, ja, eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass dass Julian Nagelsmann ein guter Bundestrainer wäre, dass das zu ihm passen würde. Also er ist da schon sehr ehrlich mit sich und dem ganzen Geschäft.
Ja, aber ich finde es auch schön, dass wenn man sich dazu entscheidet, so eine Doku über sich dann drehen zu lassen, dass man dann eben auch ja, Einblicke gewähren lassen muss, die halt ein normaler Zuschauer, Fan, wie auch immer, eben nicht hat. Und das sind dann genau solche Aussagen, weil die wird dann natürlich jetzt in einem Interview oder nach einem Spiel bei euch am Mikro nicht preisgeben. Er hat sich aber dazu entschieden, eine Doku über sich filmen zu lassen. Und dann finde ich es halt eben auch ganz wichtig, dass man dann auch sagt, okay, man springt da auch ein bisschen über seinen eigenen Schatten. Man zeigt auch die privaten Szenen wie am Essenstisch und so. Das hattest du ja schon angesprochen. Sein oder der Regisseur der Doku war ja am Mittwoch bei uns auch im Spotlight in unserer hier in unserer Sendung, André Hörmann, und hatte eben auch ganz lustige Anekdoten erzählt, auch Katharina Kleindienst, die ja hier auch Moderatorin ist, die hatte ja auch erzählt, dass die Mama auch immer mal wieder dafür sorgt, dass er auf dem Boden der Tatsachen
bleibt.
Genau,
hat sie erzählt in der Doku. Und es gibt eben auch viele Sportler-Dokus, die eben ganz anders sind, wo alles glatt gebügelt ist und alles nur von Erfolg geprägt ist und der Protagonist wird da quasi als Held abgefeiert. Das passiert in der Doku über Thomas Müller auch, aber es kommen eben auch diese schwachen Momente und man kann dann, wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation gehen, schon so ein paar Spuren lesen und finden, dass es gar nicht ausgeschlossen ist, dass Thomas Müller tatsächlich seine Karriere in diesem Sommer beenden könnte.
Ja. Das ist ein gutes Stichwort. Das bringt uns nämlich jetzt in unsere erste Rubrik, weil wir natürlich jetzt anhand dieser Doku auch über seine Zukunft beim Rekordmeister sprechen wollen.
Das Thema der Woche.
Ja, Kumbi, du hast es gerade schon angesprochen. Es gibt viele Indizien, die eben dagegen sprechen, dass er über den Sommer 2025 hinaus nicht beim FC Bayern verlängern wird. Welche Indizien sind das?
Also am eindrücklichsten ist die letzte Szene des Films. Da spielt er mit seinem Vater Gerhard Golf. Und dann geht es darum, was ihm fehlen würde, wenn er nicht mehr Fußball spielen würde. Und dann sagt er, wir sind ja alle Junkies, Adrenalin-Junkies. Und das Einzige, was ihm fehlen würde, wo er keinen Ersatz finden würde, wäre das Adrenalin, wenn man vor 70.000 spielt und wenn man ein Tor schießt und so weiter. Das würde sich nicht wiederherstellen lassen. Ansonsten sagt er, ich habe doch kein Problem damit, meinem Leben und meinem Alltag Struktur zu verleihen. Da habe ich kein Problem damit.
Das glaube ich aber auch bei all seinen Hobbys.
Ja, und wenn man so aufgeräumt ist, dann zeigt mir das schon. Also er ist jetzt nicht mit dem Fußball verheiratet. Er ist ein Adrenalin-Junkie, er ist süchtig nach dem Spielfeld, nach dem Spielgerät. Aber er hat da auch einen erweiterten Blick und macht sich schon Gedanken darüber, was mache ich eigentlich? Oder er weiß es offenbar ja schon, wenn er sagt, ich kann meinem Tag Struktur verleihen. Und eine weitere Szene in dem Film, da spricht er unter anderem mit seinem Berater Wickerl Kögel, ehemaliger Bayern-Profi. Und da ging es darum, soll er nochmal verlängern im Jahr 2024 bis zum Sommer 2025. Und da kam tatsächlich die Option Saudi-Arabien auf den Tisch. Mhm. Und da sagt Thomas Müller, ja, wäre finanziell interessant, aber da wäre meine Nationalmannschaftskarriere natürlich dadurch beendet. Also dass diese Szene gezeigt wird, ist für mich ein Zeichen, dass er sich damit auseinandersetzt, ist für mich ein Zeichen, dass er nicht unbedingt mit dem FC Bayern auf immer und ewig verheiratet ist, sondern dass es auch schon andere Optionen gibt, die er sich überlegt. Also ich bin aus dem Kino rausgegangen mit dem Gefühl, im Sommer ist wahrscheinlich Schluss für Thomas Müller beim FC Bayern München, weil es fehlt ja dieses Ziel Europameisterschaft. Das hat ihn ja durch die vergangene Saison getragen, dass er eben noch zur Europameisterschaft wollte.
Und dann jetzt auch Finale daheim.
Genau, und jetzt Finale daheim, aber oder vielleicht nochmal eine Club-WM spielen. Aber all diese Ziele fallen ja jetzt weg.
Aber es gibt ja auch neben diesen Szenen, die eben in der Doku auch zu sehen waren, ja auch ein paar Indizien, die dann abseits der Doku stattgefunden haben. Und zwar unter anderem Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die ja bei dir auch am Mikro gesprochen haben. Nur so kurz zur Einordnung. Im Januar hat Max Eber ja noch gesagt, ich zitiere, Thomas braucht ja nicht groß zu verhandeln. Wenn er sagt, er hat Lust weiterzumachen, dann werden wir uns in die Augen schauen. Dann schauen wir uns den Kader an und dann wird es weitergehen. Da hast du natürlich Uli Hoeneß drauf angesprochen am grünen Teppich und gefragt, ob es denn wirklich so ist, dass Thomas Müller das selbst entscheiden darf.
Wie lange spielt er noch? Was glauben Sie? Soweit wir wissen, entscheidet er das ja selber. Der FC Bayern hätte nichts dagegen, wenn er weitermacht, oder?
Das weiß ich nicht. Also, ich glaube schon, dass der FC Bayern zusammen mit ihm diese Entscheidung treffen muss. Denn wir sind ja nicht auf dem Basar, wo jeder machen kann, was er will. Aber ich denke, dass die nächsten Wochen darüber diskutiert wird und dann eine Entscheidung getroffen wird.
Ja, und da hat Uli Hoeneß für meine Begriffe die Aussage von Max Eberl wieder schön einkassiert. Also mal wieder, wir sind hier nicht auf dem Basar. Ich glaube, er meinte eher Zirkus. Wir sind hier nicht im Zirkus, wo jeder machen kann, was er will. Also da hat er schon einen Pflock eingeschlagen, hat gesagt, das ist nicht nur die Entscheidung von Thomas Müller, sondern es geht um eine gemeinsame Entscheidung. Auch der FC Bayern hat seine Ziele, Wünsche und Ansprüche. Und da kann es nicht sein, dass ein Spieler einfach sagt, ich bleibe einfach hier. Sondern der FC Bayern hat da ein Wörtchen mitzureden. Also da war ich auch überrascht, dass Uli Hoeneß das so deutlich gemacht hat. Und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, Max Eberl, das ist so ein bisschen Emotion, das ist gefühlig, man darf die Legende nicht absägen. Und Uli Hoeneß, knallhart, Business, wer auf der Bank sitzt, der muss sich Gedanken machen und so weiter.
Weil ich glaube, Eberl ist sich dessen bewusst, dass er natürlich, dass das keine Einbahnstraße ist und da nur einer entscheidet, ob man jetzt so und so einen Vertrag aufsetzt oder der Spieler verlängert. Das weiß er, glaube ich, schon. Aber wie du schon sagst, ich glaube, dass das wirklich einfach, ja, so diese Emotionen waren zu sagen, ein Thomas Müller, bei dem macht man, drückt man vielleicht ein kleines Äuglein zu und es war natürlich ein bisschen schwierig, das öffentlich so zu formulieren und zu kommunizieren.
Ja, ich glaube, wenn Max Eberl im Januar das so gesagt hätte, wie es Uli Hoeneß jetzt gesagt hat, dann wäre im Januar die Aufregung groß gewesen. Wie geht denn der Eberl mit dem Müller um? Ja, ist der denn wahnsinnig? Wie kann man so gefühlskalt sein? Wie kann man nur aufs Business schauen? Wir haben ja auch über Thomas Müller gesprochen und haben gesagt, er soll spielen, bis er 70 ist. Aber das ist halt FC Bayern München, solche knallharten Aussagen kann halt nur Uli Hoeneß tätigen.
Ja. Du hast gerade eben gesagt, du bist der Meinung oder durch die Doku hast du so ein bisschen eben deine Meinung verschärft, dass es wahrscheinlich über den Sommer hinaus nicht mehr weitergehen wird. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, also die Schnipsel, die man lesen konnte aus der Doku, dass er natürlich auch zugegeben hat, dass er unter Thomas Tuchel diese Reservistenrolle überhaupt nicht toll fand. Der Regisseur hat auch davon geredet, dass es ihn extrem gefuchst hat. Es ist natürlich unter Kompany jetzt nicht wirklich besser geworden. Man hat aber so ein bisschen das Gefühl, dass Thomas Müller sich zu diesem Szenario ein bisschen anders positioniert hat. Und deswegen kann ich mir irgendwo schon vorstellen, dass er dieses eine Jahr noch machen möchte, mit dem Wissen, dass es dann nur die Reservistenrolle ist. Uli Hoeneß hat ja gesagt, er kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Er würde ihm das ja nicht raten, genau. Was natürlich irgendwo auch wieder ganz schönes Zeichen ist von Uli Hoeneß zu sagen, ein Thomas Müller, das würde ihm nicht gerecht werden, nur eine Reservistenrolle zu haben und natürlich dann auch als Reservist wahrscheinlich eine Karriere zu beenden, die ja viel mehr als nur eine Reservistenrolle ist oder war.
Das ist richtig. Also das wäre natürlich Philipp Lahm, der war ja gestern auf der Geburtstagsfeier auch, der hatte den Absprung richtig geschafft. Der hat seine Karriere damals beendet, als alle ihm hinterhergetrauert haben. Der stand ja richtig im Saft, der hatte noch locker 2-3 Jahre im Tank, aber hat sich dann vorzeitig verabschiedet. Das ist ja für alle Profisportler das große Problem, wann trete ich ab, bevor ich irgendwie ausgelacht werde, weil ich nicht mehr so mithalten kann. Thomas Müller kann eben noch mithalten, aber nicht mehr unter den ersten 11, beziehungsweise nicht regelmäßig steht er unter den ersten 11. Also insgesamt habe ich das Gefühl, im Sommer ist Schluss, weil für einen Ersatzspieler ist er dann doch zu teuer. Die Reservistenrolle wird er nicht auf ewig machen wollen. Und es schließt sich so gewissermaßen ein Kreis.
Wenn dem so sein sollte und im Sommer ist vorbei, dann wollen wir natürlich auch ein bisschen darüber hinausblicken und schauen, okay, was könnte denn ein Thomas Müller machen? Es wird ja immer wieder darüber geredet, ja, eigentlich liegt total nahe, dass er beim FC Bayern bleiben sollte und da einen Job übernimmt. Ich fand die Vorschläge von Uli Hoeneß irgendwo auch ein bisschen amüsant teilweise, weil du ihn natürlich auch gefragt hast, wo er denn die Zukunft von Müller sieht. Hören wir doch gerne mal rein.
Thomas ist aus meiner Sicht geeignet, fast jeden Job beim FC Bayern mit einer gewissen Anlaufzeit zu machen. Und ich würde ihm immer raten, wenn er aufhört, erstmal ein bisschen Pause zu machen, weil er eine gewisse Distanz braucht zwischen den ehemaligen Kameraden und sich selbst. Und dann vielleicht mal in der Weltgeschichte rumzureisen, um den großen Sport kennenzulernen. Das kann Fußball sein in Manchester, die einen ganz guten Job machen, oder das kann die NBA sein in Amerika oder die American Football, San Francisco 49ers. Einfach sich mal in der Welt umschauen, seinen Horizont erweitern und dann diese Erfahrungen einbringen in das, was er später machen will.
Okay, Uli Hoeneß möchte Thomas Müller in die USA schicken. Vielleicht besorgt er ihm schon gleich ein Flugticket nach San Francisco. Ja, also da sprach natürlich ein bisschen so der Uli Hoeneß der Vergangenheit zu uns, weil Uli Hoeneß hat das ja genauso gemacht. Uli Hoeneß ist ja in seiner Managerzeit frühzeitig in die USA gereist, hat sich das angeschaut, wie das mit Marketing und mit Fanartikeln und so weiter funktioniert, und hat das Ganze dann nach Deutschland importiert. Und der FC Bayern war ja frühzeitig ein Club, der voll auf diese Fanartikel gesetzt hat und so weiter. Das hat Uli Hoeneß alles aus den USA mitgenommen. Ich glaube, daher kommt diese Empfehlung für Thomas Müller. Interessant fand ich, dass er gesagt hat, ja, zeitlicher Abstand muss her.
Genau, diese Distanz, die er braucht.
Genau, und auch zu den aktuellen Kameraden. Also Uli Hoeneß kann sich das offenbar nicht vorstellen, dass Thomas Müller einen Posten innen hat beim FC Bayern und dann quasi Vorgesetzter ist von Leuten wie Jamal Musiala.
Ja.
Kann ich verstehen, aber es ist auch wieder so, Uli Hoeneß bremst da die Erwartungen, weil in der Öffentlichkeit ist es ja schon so, ich habe mich immer drüber lustig gemacht, überall wo es gebrannt hat, sollte Thomas Müller löschen. Der sollte ja schon Spielertrainer werden und Interim-CEO und Sportvorstand, der sollte ja schon alles werden.
Noch ein bisschen.
Da gab es ja Wünsche noch und nöcher in der Öffentlichkeit. Ja. Und viele Fans sagen ja, der muss bleiben. Ich habe es aber hier im Podcast schon mal gesagt, ich glaube, das geht erstmal los als Markenbotschafter. Dass man sich da einfindet. Aber Thomas Müller ist kein Typ, der bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Markenbotschafter wird. Giovanni Elber, Claudio Pizarro, das sind so Typen, die auf der ganzen Welt für den FC Bayern Sympathien einsammeln, aber kein operatives Amt innehaben. Und da, glaube ich, hat Thomas Müller schon einen höheren Anspruch. Aber wir haben es gehört, Uli Hoeneß bremst da und hat weder Verträge zu verteilen, noch will er leichtfertig Posten zu verteilen. Also ich glaube schon, dass da einige Fans enttäuscht sein werden, dass da Thomas Müller so ein bisschen in den Wartestand geschickt werden soll.
Ja, ich bin bei diesem Thema oder bei dem Begriff Distanz auch ein bisschen hellhörig geworden, weil ich mir dachte, naja, das braucht man ja eigentlich nur, wenn man ja total ausgebrannt ist, wie es zum Beispiel damals bei Max Eberl war. Und wenn man erstmal ein bisschen Distanz von der ganzen Branche, von seinem Job etc. braucht. Aber ich habe bei Thomas Müller nicht das Gefühl, dass der ausgebrannt ist und dass er A, erstmal für diesen Sport total lebt und B, natürlich auch für den FC Bayern total lebt. Und der FC Bayern braucht erst recht keine Distanz vom Thomas Müller. Natürlich wird er jetzt sportlich nicht mehr das komplett rumreißen und nicht mehr so wichtig sein für den Verein, wie er es früher war. Aber diese Kombination aus einfach nur der puren Anwesenheit und dem Wissen von Thomas Müller, was er sich da die letzten Jahre angeeignet hat, reicht doch schon vollkommen aus. Warum Distanz?
Ja, ich glaube, es geht schon darum, auch jemanden eine Pause zu gönnen und so ein bisschen die Welt kennenzulernen und nicht nur im eigenen.
Aber da reden wir ja vielleicht von ein paar Wochen oder Monaten. Und Distanz klingt für mich immer so, wie als würde man sich jetzt mal ein, zwei Jahre aus dem ganzen Business zurückziehen.
Ja, das also klingt tatsächlich so. Das ist halt eine Sache, die man absprechen muss. Also wir tun jetzt alle so, als würde Thomas Müller schon mit den Hufen scharren und sagen, lasst mich da rein, ich will einen Job haben. Vielleicht sagt Thomas Müller auch, Freunde, ich spiele jetzt 3 Jahre Golf auf der ganzen Welt und reite durchs Leben. Die Sache ist nur die, ich sehe die Gefahr, wenn du Thomas Müller zu lange aus dem Geschäft rauslässt, dann kommt er vielleicht nicht wieder. Dann sagt er auch.
Meinst du wirklich?
Weiß ich nicht. Also er hat ja viele Angebote. Vor allem auch als TV-Experte und so weiter.
Genau, da würde ich ihn nämlich zum Beispiel auch total sehen.
Ja, und es kann natürlich sein, dass du auf so einem Thema einfach hängen bleibst. Also viele Karrieren, wo man dachte, derjenige muss doch Trainer werden. Zum Beispiel Lothar Matthäus ist so einer, der hat eine Trainerkarriere versucht zu starten, war wenig erfolgreich und jetzt ist er als TV-Experte in Anführungszeichen, ich schätze Lothar Matthäus sehr, hängen geblieben. Der ist eigentlich ein Wahnsinn, dass der ehemalige Weltfußballer, der Rekordnationalspieler, der Mann war Weltsportler, dass wir in Deutschland oder dass er es nicht geschafft hat, irgendwie in eine Rolle zu kommen. Ja. In anderen Nationen werden solche Leute, keine Ahnung, Präsidenten oder zumindest Bundestrainer, in Deutschland nur in Anführungszeichen TV-Experte, er fühlt sich da sehr wohl, aber du kannst in so gewissen Jobs, kannst du halt dann schon hängen bleiben und dann bist du aus dem Geschäft raus und dann jammern wir alle, wo ist denn der Thomas Müller, wieso ist der nicht Sportvorstand geworden oder wieso ist der nicht Trainer beim FC Bayern. Ja. Also wenn es den Bayern wirklich ernst ist, dass er mal eine große Rolle spielen soll, dann darf man ihn, glaube ich, nicht zu lange das schöne Leben genießen lassen. Und da gibt es ja auch noch einen Satz von Karl-Heinz Rummenigge.
Ganz genau. Der hat nämlich ein bisschen Angst, dass vielleicht Thomas Müller unter anderem auch dann den Antrieb verlieren könnte. Hören wir doch gerne mal rein.
Die Frage, die ich nicht beantworten kann, ist, ich habe immer den Eindruck bei der Generation, die jetzt Fußball spielt, dass die zu viel Kohle verdient haben, um nochmal anschließend sich ein zweites Mal aufzuraffen und dann zu ackern. Weil in dem Job musst du schon Gas geben, musst fleißig sein, musst auch neugierig sein und dich entwickeln. Aber eigentlich hätte Thomas diese Talente alle.
Ja, den Satz hat Karl-Heinz Rummenigge schon mal vor ein paar Jahren gesagt, dass die aktuelle Generation zu viel Geld verdient hat und dass die sich nicht aufraffen können, nochmal was zu machen. Da hat er für wahrscheinlich recht. Also ich meine, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, die haben ja zu ihrer Zeit auch nicht schlecht verdient. Aber das waren Männer, die danach noch arbeiten mussten. Mhm. Und gerade Karl-Heinz Rummenigge ist ein absolutes Beispiel dafür. Als Vizepräsident des FC Bayern hat er sich da hochgearbeitet, war an wichtigen Entscheidungen beteiligt, bevor er dann CEO geworden ist, ich glaube im Jahr 2002. Also der hat diese Ochsentour gemacht, der ist ein Selfmade Funktionär, der hat sich das alles angeeignet, weil wir wissen es, nur weil du gut Fußball spielen konntest, heißt es ja nicht, dass du einen Verein führen kannst. Und da, glaube ich, hat Karl-Heinz Rummenigge einen Punkt, wo er sagt, man muss fleißig sein und er hat so den Eindruck, die haben alle zu viel verdient, dass die sich nochmal aufraffen und Gas geben. Ich weiß aber nicht, ob das für Thomas Müller gilt.
Ich wollte gerade sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Müller, dass ihm der Antrieb fehlt, auch wenn er genug verdient hat. Und oft ist es ja jetzt gerade so, dass die dann ehemaligen Spieler das ja gar nicht mehr machen, um jetzt nochmal die große Kohle zu verdienen, sondern einfach, weil sie nicht loslassen wollen und können und weil sie natürlich immer noch Teil des ganzen Geschehens sein wollen, was ja vollkommen verständlich ist, nur natürlich in einer etwas anderen Rolle, wo man dann auch nicht mehr
nur auf der faulen Haut liegen, geht natürlich nicht. Klar gibt es Profis, die sich dann verabschieden und nur noch das süße Leben genießen und gar nichts mehr arbeiten. Aber so schätze ich Thomas Müller nicht ein. Auch von seiner Familie, da sind wir wieder bei der Doku. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass seine Mama Claudia das akzeptieren würde, wenn der nur noch im Strandkorb liegen würde.
Ja, aber ich glaube, dass das eben auch ein Thomas Müller selbst nicht akzeptiert. Der hat so viele Hummeln im Arsch. Ja. Ich glaube, er würde sich selbst so schnell langweilen oder ihm würde so schnell fad werden, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann bei ihm.
Davon ist auszugehen, ja.
Ja. Kumbi, es wird ja nicht nur viel über die Zukunft von Thomas Müller diskutiert, sondern auch das FC Bayern im Allgemeinen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal von Thomas Müller rüber in unsere nächste Rubrik.
Die Zukunft der Bayern.
Ja, wir haben ja die letzten Wochen und nach den letzten Spielen ja immer wieder darüber gesprochen, wie groß der Druck beim FC Bayern wird auf die Mannschaft. Wir haben auch auf den Druck von Eberl gesprochen. Jetzt scheint es so, als würde man da auch ein bisschen auf Kompany schauen. Schon auch ein ganz schöner Zwiespalt, wenn man überlegt, man hat 8 Punkte Vorsprung in der Bundesliga. Man hat ja eigentlich so gut wie die Meisterschaft in der Tasche. Aber da guckt irgendwie gar keiner mehr drauf. Sondern das ist so, wie als wäre das jetzt schon so selbstverständlich. Jeder guckt nur auf dieses Spiel nächste Woche oder dann eben im Allgemeinen auf das Achtelfinale gegen Bayer 04 Leverkusen. Wie siehst du das Ganze? Wie schätzt du das ganze Thema ein?
Also man spürt schon rund um den Verein, dass man grundsätzlich zufrieden ist, aber man möchte schon noch diese absolute Dominanz erreichen, die man mal inne hatte. Und jetzt gerade diese etwas schwächeren Spiele, die beiden gegen Glasgow und gegen Bayer Leverkusen, die haben schon, ja, was heißt Spuren hinterlassen, aber die haben schon dazu geführt, dass die Bayern gemerkt haben, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo wir hinwollen, wo wir hin müssen als FC Bayern München, was unser Selbstverständnis ist. Und da rückt natürlich, wenn es darum geht, was auf dem Platz passiert, der Trainer in den Fokus. Und Vincent Kompany, das habe ich in der letzten oder in der vorletzten Folge schon angesprochen, wird natürlich noch behütet und geschützt, aber so langsam gerät auch er in den Fokus und dann heißt es, okay, jetzt, Vincent, jetzt muss mal geliefert werden. Und der Lackmustest, also die Benchmark, ist natürlich das Abschneiden in der Champions League. Und die Bayern sind angetriggert von dieser Tatsache, dass Leverkusen derzeit einfach besseren Fußball spielt, dass Leverkusen keinen Einbruch erlitten hat. Klar, sie treffen nicht mehr so oft in den letzten Minuten wie in der vergangenen Saison, aber sie haben ihr Niveau größtenteils aus der vergangenen Saison gehalten und sie ärgern die Bayern.
Und haben sie aus dem Pokal rausgekickt.
Und so weiter. Und wenn ein Konkurrent heranwächst, das haben wir 2011, 2012 bei Dortmund erlebt, dann werden die Bayern stinkig und dann wird auch nochmal darauf hingewiesen, Freunde, wir sind der FC Bayern München, jetzt mal zusammenreißen. Und genau das hat Karl-Heinz Rummenigge gestern getan auf der 125-Jahresfeier des FC Bayern.
Wir sind zufrieden. Er hat 8 Punkte Vorsprung plus ein tolles Torverhältnis. Wir leben auch noch in der Champions League. Ich hoffe, dass wir in 3 Wochen weiterleben und dann sind wir alle zufrieden. Aber es nützt nichts. Die Trainer haben eine schwere Aufgabe. Und bei Topclubs wie Bayern München, Real Madrid, City und wie sie alle heißen, musst du performen. Und das musst du jedes Wochenende.
Ja, Karl-Heinz Rummenigge spricht zwar davon, dass man sagen kann, man ist schon zufrieden, aber es klingt irgendwie wie ein nur zufrieden. Und das ist ja etwas, was man eigentlich beim FC Bayern ja als nicht zufrieden, finde ich, jetzt interpretieren kann. Wie siehst du das?
Ja, die Latte liegt beim FC Bayern höher als sonst wo. Und das Motto ist, gut ist gut, aber besser wäre natürlich besser. Und also mein Eindruck ist, und da kann ich allen Hörerinnen und Hörern sagen, klickt doch einmal auf diese Taste, wo man 15 Sekunden oder 30 Sekunden zurückspulen kann, dann könnt ihr euch den O-Ton von Karl-Heinz Rummenigge nochmal anhören. Also ja, dieses Kompliment oder dieses Lob für Vincent Kompany, das musste er sich schon ein bisschen aus den Rippen schneiden. Also das war jetzt nicht so, dass er überschwänglich war und gesagt hat, besser geht's nicht, FC Bayern München, wunderbar, Vincent Kompany, Glücksfall.
Schockverliebt,
Glücksfall für diesen Verein, sondern dieses, es hilft nichts, es nützt nichts.
Ja.
Das hat mir schon gezeigt, also da will er noch mehr. Und man weiß, Karl-Heinz Rummenigge, das weiß man auch seiner Zeit, als CEO, er ist ein Vertreter der Leistungsgesellschaft.
Ja. Ja.
Niko Kovac hat damals richtig links und rechts eine abbekommen von Karl-Heinz Rummenigge, öffentlich, verbal, als es da nicht mehr lief. Und Karl-Heinz Rummenigge ist ein Mann, auch aufgrund seiner Karriere, der keine Ausreden gelten lässt. Der war ein Weltklasse-Stürmer. Ich habe ihn gestern gefragt, wie viel er denn wert gewesen wäre, als er gewechselt ist von Bayern München zu Inter Mailand. Man muss sagen, heutzutage wäre Karl-Heinz Rummenigge, der wäre 150, 175, 200 Millionen wert.
Ja.
Also aus dieser Sicht muss man das betrachten, dass er einfach einen ganz hohen Anspruch hat und auch bereit ist, den öffentlich zu formulieren.
Ja.
Der nimmt sich dann nicht zurück und versucht, den Trainer oder den Sportvorstand oder die Mannschaft irgendwie zu schützen, sondern der ist bereit, knallhart zu sagen, öffentlich, Freunde, wir sind Bayern München, jetzt muss geliefert werden. Klar, 8 Punkte Vorsprung sind schön, aber jetzt nicht nachlassen.
Ja, ja, und er hat halt eben auch gesagt, wenn du Trainer eines Top-Clubs bist, wie beim FC Bayern, dann musst du nun mal jedes Wochenende liefern.
Und er sagt, jedes Wochenende.
Genau, und das haben die Bayern eben nicht getan. Und das weiß ja auch Kompany natürlich. Und Ich glaube, deswegen war das auch vielleicht nochmal so ein bisschen so ein Nachsetzen jedes Wochenende. Und du hattest ja jetzt gerade eben, also wir nehmen ja hier am Donnerstag nach der Pressekonferenz auf, vor dem Bundesligaspiel gegen den VfB, hattest du ja Kompany auch gefragt, wie er denn den Druck wahrnimmt. Wie ist der Druck größer als Spieler oder als Trainer? Da können wir auch gerne mal kurz reinhören.
Dieses Wort Druck, ich höre das immer sehr oft. Man muss einfach immer den höchsten Anspruch haben für sich selber.
Ja, also Kompany weiß natürlich, als Bayern-Trainer hast du diesen Druck. Ich finde, das hat man schon immer irgendwie gemerkt, sobald er Bayern-Trainer wurde, dass er sich aber dem Ganzen auch annimmt und dass er die Sachen, also diesen Druck, den er von außen bekommt und bitte antworten Sie darauf, was Hoeneß sagt, bitte antworten Sie darauf, was Rummenigge sagt, das findet er ja mittlerweile schon nur noch amüsant, dass er weiß, dass er diesem Druck ausgesetzt ist, aber dass er das gut findet, er hat den höchsten Anspruch und ich glaube, das kommt natürlich auch daher, weil er das als Spieler auch einfach hatte und er hat diese Gier, aus allem, aus sich, aus der Mannschaft, aus jedem einzelnen Spieler das Beste rauszuholen und er moderiert das Ganze so gut weg.
Ja, es ist schon mal eine gute Voraussetzung, wenn man sich selbst Druck macht, wenn man kein Esel ist, dem man eine Karotte vor die Nase halten muss oder einen Tritt in den...
Er duckt sich zumindest nicht so.
Genau, richtig. Also er ist kein Esel, dem man die Karotte vor die Nase halten muss oder einen Klaps auf den Hintern geben muss. Er hat einen eigenen Antrieb, Gott sei Dank, deswegen ist er Trainer beim FC Bayern München. Aber ich glaube, er merkt langsam auch, okay, der Verein ist was ganz Besonderes. Und das ist ja das Irre beim FC Bayern. Oder deswegen sind sie auch so erfolgreich in den letzten 125 Jahren gewesen. Die Latte wird immer ein Stückchen weiter hochgelegt. Mhm. Wenn du Zweiter bist, heißt es, du musst Erster werden. Wenn du Erster bist, heißt es, warum ist der Vorsprung nicht groß genug? Dann ist der Vorsprung groß genug, dann heißt es, wieso gewinnt ihr nicht jedes Wochenende und so weiter. Wenn du jedes Wochenende gewonnen hast in der Bundesliga, dann heißt es, warum sind wir im Pokal ausgeschieden? Wenn du im Pokal weiterkommst, dann heißt es, wieso sind wir nicht im Champions-League-Finale? Wenn du im Champions-League-Finale bist, heißt es, warum haben wir den Titel nicht geholt? Also es ist, du musst immer das Triple holen. Die Latte wird immer höher gelegt. Auf der anderen Seite fängt ja gerade Uli Hoeneß damit an, zu bremsen und jetzt plötzlich zu behaupten, ihm wäre die Meisterschaft ganz, ganz wichtig. Und
genau, warum sprechen denn nur alle von der Champions League? Also man würde sich doch nur allein schon die Meisterschaft wünschen. Da frage ich mich auch, warum rudert er dann wieder in die ganz andere Richtung? Weil das ist doch eigentlich nicht der Anspruch, den man als FC Bayern hat. Also was will er denn damit wieder erreichen? Irgendwo macht er...
Ich habe ihn ja am Grünen...
Auf der einen Seite totalen Druck und auf der anderen Seite macht er dann da wieder gar keinen Druck.
Ja, das ist Politik aller Hoeneß und Rummenigge.
Also, man muss sie nicht verstehen zu 100% auf jeden Fall.
Ja, also Karl-Heinz Rummenigge macht auf der einen Seite Druck, auf der anderen Seite sagt er eben Stück Demut und in der Champions League kann man nicht vom Titel ausgehen und so weiter. Und dann sagt er ja auch Jan-Christian Dresen, sein Nachfolger sei da schon sehr optimistisch gewesen, was den Titel daheim betrifft und so. Aber grundsätzlich, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß wollen Leistung sehen und keine Ausreden. Und das ist eine ganz schwierige Gemengelage. Ich finde es nur interessant, dass diese Aussagen jetzt langsam aufkommen. Also man hat wirklich so den Eindruck, jetzt hat man sich mal ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr den Vincent Kompany angesehen, hat sich den Max Eberl jetzt ein Jahr lang angesehen und jetzt ist Welpenschutz vorbei und jetzt wird auch mal öffentlich gesagt, was man sich denn von den sportlich Verantwortlichen wünscht.
Ja, was ja auch vollkommen verständlich und auch gut ist, weil man will als FC Bayern ja nun mal auch mehr erreichen als nur die Meisterschaft. Und ich meine, wenn man sich überlegt, wo man vor ein paar Jahren war, da hat man den Trainer rausgeschmissen, als man noch in allen drei Wettbewerben vertreten war. Deswegen ist es ja immerhin schon mal schön mit anzusehen, dass man da ein bisschen ruhiger geworden ist in seinen Entscheidungen und Kompany jetzt auch die Zeit gegeben hat, die er braucht. Ich finde auch, lass es uns Welpenschutz gerne nennen, der sollte jetzt auch vorbei sein und Kompany muss sich dessen bewusst sein. Er hat diesen Druck, er wird diesen Druck jedes Wochenende oder jede Woche haben und die wird er nun mal jetzt, bis er Bayern-Trainer bleibt, den wird er auch spüren, den Druck.
Ja, und Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sind halt die Papas dieses Vereins. Das sind die Väter des modernen FC Bayern München. Als die beiden als die beiden operativ gemeinsam gewirkt haben, hat der FC Bayern ja den Raketenschub, die Lichtgeschwindigkeit eingelegt. Also die beiden sind ja wirklich, ich wiederhole mich, die Väter des modernen FC Bayern.
Ja.
Und die wollen natürlich, dass es so weitergeht. Also ganz interessante Entwicklung, dass jetzt auch Vincent Kompany nicht mehr geschont wird oder zumindest sanft darauf hingewiesen wird, dass man noch besser werden muss an derselben Straße.
Darauf aufmerksam gemacht. Ja, also wir merken auf jeden Fall, der Druck ist nicht nur in der Bundesliga da, sondern natürlich auch bei der Champions League. Und da wollen wir auch noch mal ein bisschen drauf schauen. Wir wollen auch noch mal aufs Sportliche eingehen. Denn nächste Woche ist ja dann das Hinspiel, Achtelfinale gegen Bayern 04 Leverkusen. Jetzt wurden ja die letzten Wochen, vor allem wenn man ja eben in der Liga und im Pokal dann schon auf Leverkusen traf, wurde ja immer wieder darüber gesprochen, dass man ja eigentlich fast schon als Außenseiter, die Bayern sind jetzt die Außenseiter, die jetzt in dieses Duell reingehen. Wie siehst du das Ganze?
Ja, Karl-Heinz Rummenigge hat ja gesagt, das freut ihn ein bisschen. Das ist eine komfortable Situation für den FC Bayern, wenn die Leverkusener jetzt plötzlich zum Favoriten erklärt worden sind. Ich bin immer noch auf dem Standpunkt, ich habe es bei jeder Gelegenheit gesagt, in unseren Sendungen, aber auch hier im Podcast, wenn morgen Anschluss wäre, wäre für mich 60-40 oder 51-49 Leverkusen der Favorit. Einfach aufgrund des aktuellen Leistungsstandes. Dazu stehe ich auch weiterhin und die Bayern haben jetzt am Wochenende bzw. am Freitagabend die Gelegenheit, mich da ein bisschen zuversichtlicher zu stimmen und eines Besseren zu belehren. Und dann werden wir auch sehen, wie Leverkusen spielt. Aber so aus den letzten Eindrücken, gerade aus dem Spiel in Leverkusen, also Bayern ist nicht Favorit. Leverkusen vielleicht auch nicht, dann ist es 50-50, aber die Ausgangssituation für den FC Bayern war schon mal deutlicher.
Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, was Karl-Heinz Rummenigge eben optimistisch macht, ist, dass er weiß, dass dem FC Bayern stinkt das total. Das war sein Zitat, dass sie da jetzt nicht als Favorit gesehen werden. Du hast wiederum eben auch Rudi Völler darauf angesprochen, da wollen wir natürlich auch gerne mal reinhören. Das war auch bei der Premiere von Thomas Müller.
Nein,
von der Dokumentation.
Auch nicht? Auf der Geburtstagsfeier des FC Bayern.
Okay.
Ja, bei so vielen Terminen kommt man durcheinander.
Oder? Also, ich war nicht mal anwesend und komme schon durcheinander.
Ja, also erst die Premiere und dann die Jubiläumsfeier und heute Pressekonferenz und morgen Spiel. Also es ist einiges los beim FC Bayern.
Wahnsinn. Gott sei Dank. Dann hören wir rein. Rudi Völler bei der Jubiläumsfeier.
Ja, das sind so die kleinen Dinge, die man so vor so Spielen sagt. Ich glaube, da können die Leverkusen natürlich ordentlich mit umgehen. Die wissen schon, dass die Leistung von den Bayern jetzt beim Meisterschaftsspiel nicht das wahre Bayern München war. Dass es natürlich jetzt in den beiden Spielen schwieriger wird. Aber wie gesagt, ich kann nur ganz so wiederholen, ich freue mich drauf, weil es ein Top-Duell ist von zwei Top-Clubs in Europa.
Wir sprechen ja immer wieder darüber, das, was Rudi Völler eben auch sagt, dass die Bayern, wenn sie dann mal eben eine Niederlage hatten, dass sie dann ein ganz anderes Gesicht zeigen bei den nächsten Spielen. Ich glaube gar nicht mal, dass es das unbedingt sein wird, sondern gerade wenn man jetzt auf einen Ligakonkurrenten trifft, der es in den letzten Jahren schon geschafft hat, dich enorm zu ärgern, aus dem Pokal rauszuschmeißen, dir die Meisterschaft geklaut hat. Und du wolltest oder man hat jetzt seit 5 Jahren nicht mehr den Pokal geholt. Und ich glaube, das, was sie auf jeden Fall vermeiden wollen, ist, dass sie auf der internationalen Bühne da jetzt auch nochmal die Klatsche bekommen. Weil sie ja jetzt auch, außer in der Saison 18-19, sind sie kein einziges Mal, also 15 Jahre lang nicht mehr im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Und wenn das Bayer Leverkusen dann schaffen sollte, ich glaube, da können sie die Bayern enorm ärgern. Und das will der Rekordmeister einfach nicht zulassen. Ich glaube, das ist so, woher da dieser Ansporn dann auch herkommt.
Ja, auf jeden Fall. Man möchte sich natürlich auch nicht die Häme gefallen lassen. Also wenn Leverkusen tatsächlich es schaffen sollte, die Bayern rauszuwerfen, bereits im Achtelfinale der Champions League. Die Hälfte der Republik weint, weil sie den Bayern die Daumen gedrückt haben, aber die andere Hälfte wird umso lauter hämisch sein. Und da freuen sich alle Schalker, alle Dortmunder, alle Leverkusener sowieso. klar, es gibt viele Leute, die sagen, die Werkself von Bayer fit gespritzt im wahrsten Sinne des Wortes, finanziell, denen gönnen wir das auch nicht, dass sie gegen die Bayern gewonnen haben. Aber klar, die Bayern haben natürlich wecken natürlich viel Antipathie in der Fußballrepublik. Deswegen wäre die Häme schon sehr, sehr groß. Und das wollen sich natürlich sowohl die Bayern-Fans als auch die Verantwortlichen ersparen.
Ja, und ich glaube wahrscheinlich, es kann auch sein, dass vielleicht Bayer Leverkusen sich da jetzt durch die letzten Spiele vielleicht auch ein bisschen zu sicher fühlt, weil, wie Rudi Völler es auch schon angesprochen hat, das war ja nicht das wahre Gesicht des FC Bayern in diesem Topspiel, sondern da war ja einfach nur wichtig, überleben, den einen Punkt mit nach Hause nehmen, einfach die Distanz in der Tabelle zu erweitern und damit ja fast den Meistertitel oder gleich bleiben zu lassen und damit den Titel so gut wie sicher haben. Und das, glaube ich, unterscheidet dann schon den FC Bayern davon, dass sie wissen, dass das kein Topspiel ist, wo man jetzt einfach nur hinten mauern kann, sondern es gibt natürlich ein Hin- und ein Rückspiel und das auf internationaler Bühne in der Champions League, die man auch endlich wieder zumindest mal bis ins Finale erreichen möchte.
Zumindest mal wieder hinschnuppern.
Genau, ja, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass sie da sportlich gesehen schon ein anderes Gesicht zeigen werden.
Ich hoffe es. Ich hoffe, ich bin ja ein Freund von guten Fußballspielen. Und zu guten Fußballspielen.
Ja, das wird's, glaube ich, auf jeden Fall.
Zu guten Fußballspielen gehören ja meistens zwei Mannschaften. Von dem her würde mich freuen, wenn die Bayern wieder in die alte dominante Spur finden.
Ja. Lass uns gerne auch über eine Personalie noch sprechen, die vielleicht so ein bisschen Hoffnung auch machen könnte mit Blick auf die Champions League. Und zwar lass uns da gerne über Ito sprechen. Seine Leidenszeit ist ja jetzt Gott sei Dank vorbei. Man kann schon sagen, er ist ja jetzt fast, als würde er gerade eben erst kommen und neuer Bayern-Spieler sein. Ein halbes Jahr ist er jetzt ausgefallen, Mittelfußbruch im Sommer im Testspiel gegen den FC Düren. Und die Spiele, die er jetzt spielen durfte, finde ich, hat er schon total überzeugt. Also er hat keine wirkliche Anlaufzeit gebraucht. Die hat man ihm auch nicht wirklich gegeben, aber
genau, also mich hat gewundert, dass er gegen Leverkusen von Anfang an spielen durfte, weil vorher hatte er ja nur ein paar Minuten in Glasgow. Mhm. Und dass er da gleich eingesetzt wurde von Vincent Kompany, zeigt, dass er offenbar auch sehr gut trainiert und dass Vincent Kompany auf ihn setzt. Und jetzt hat er ja auch getroffen am vergangenen Wochenende gegen Frankfurt. Also der Mann ist so eine kleine Überraschung. Nicht, weil ich ihm jetzt nicht gute Leistungen zugetraut hätte, sondern nach einem Mittelfußbruch, wo dann eine zweite OP auch notwendig wurde, so von aus der kalten Hose sich da zu einem Faktor, jetzt nicht zum X-Faktor, aber schon zu einem Faktor im Bayern-Spiel zu mausern, das verdient Respekt. Und er hat natürlich auch durch seine Flexibilität viele Argumente auf seiner Seite. Und wir merken ja auch, dass Min Jae Kim und Dayoto Upamecano, die können ja nicht alles durchspielen. Da wirst du ja verrückt im Kopf. Außer du heißt Joshua Kimmich, auf den wir auch noch kommen müssen. Du kannst nicht alles durchspielen. Und deswegen ist Hiroki Ito in der Innenverteidigung, in der Außenverteidigung, vielleicht sogar als linker Flügel, eine Option.
Ja, du hast es ja eben angesprochen. Er hat ja bis jetzt in der Linksverteidigung gespielt und könnte das aber eben auch in der Innenverteidigung, da er ja auch mit dem linken Fuß spielt und könnte dann ja auch mal Min Jae Kim zumindest mal ein bisschen Zeit zum Schonen geben. Und ich habe dann auch gelesen, er wäre dann sogar der erste Japaner bei den Münchnern, der als Innenverteidiger spielt. Er war jetzt nicht nur der erste Japaner, der getroffen hat, sondern er wäre dann sogar auch der erste Japaner, der in der Innenverteidigung beim FC Bayern gespielt hat.
Ja, ich bin ein ganz großer Freund von solchen Statistiken und Meilensteinen. Ich dachte eigentlich, dass, ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten nach dem Spiel, wie viele Japaner denn für Bayern schon gespielt haben. Wir haben alle zusammengekriegt. Ich dachte, es wäre das erste Tor eines Japaners für die Bayern gewesen, aber Usami hat mal im Pokal getroffen. Also war der Treffer von Hiroki Ito der erste Bundesliga-Treffer eines Japaners für den FC Bayern München. Aber wenn du mir jetzt auch noch erzählst, das ist der erste Japaner, der in der Innenverteidigung spielt. Also wenn wir mit so Kleinigkeiten anfangen, dass wir das als Meilenstein verkaufen, dann...
Das haben wir, habe ich ja nicht gesagt.
Also ich habe kein Faible dafür. Das ist so typisch amerikanisch, diese... Das erste Mal, dass ein Linksfuß mit dem rechten Bein getroffen hat während des Oktoberfests
Man muss sich auch an den kleinen Dingen erfreuen, Kumbi. Okay. Nein, ich fand es nur ganz schön, weil ich es eben gelesen hatte und wir irgendwann mal bei uns auch schon auf der Website darüber geschrieben hatten, dass es der erste Japaner ist, der in der Bundesliga getroffen hat.
Für den FC Bayern.
Dann haben wir das zumindest jetzt auch mal klargestellt. Schau, eins hat es gut gehabt, dass wir hier zumindest mal unsere kleinen Fehlerchen ausräumen können und das Ganze klarstellen konnten. Nein, ich finde es einfach schön. Ich finde es schön zu sehen, dass er diese Eingewöhnungszeit nicht wirklich gebraucht hat, dass er von Anfang an gut funktioniert hat, dass er da ja auch ein bisschen frischen Wind mit reingebracht hat und könnte ja einfach auch die Innenverteidigung jetzt mit Blick auf diese wichtigen Spiele, könnte dem Ganzen ja einfach auch mal einen neuen Push geben, was ich glaube, gerade mit Blick auf die Innenverteidigung oder auf die Verteidigung allgemein ganz wichtig ist.
Schwung, vielleicht auch Konkurrenzkampf, nochmal ein bisschen belebendes Element.
Ja. Du hast gerade eben Joshua Kimmich schon angesprochen, über den wir auch sprechen müssen. Wir können ja gerne sowohl die Verletzung mit Blick auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart als auch auf seine Zukunft nochmal blicken. Und deswegen gehen wir rein in unsere letzte Rubrik.
Die Überraschung der Woche.
Ja, Kumbi, ich weiß nicht, wie lange und oft wir jetzt hier in diesem Podcast schon den Vertragspoker auch rund um Joshua Kimmich besprochen haben. Also lange ist nicht mehr, bis sein Vertrag dann an der Säbener Straße ausläuft. So langsam müssten die Verantwortlichen ja eigentlich mal Druck machen. Man hat aber das Gefühl, dass sie das tun, oder?
Ja, ich habe es ja vor einiger Zeit schon berichtet, dass Uli Hoeneß derjenige ist, der als mächtiges Aufsichtsratsmitglied sich schon eine härtere Gangart gewünscht hätte. Auch das Thema Deadline wurde vereinsintern diskutiert, ob man nicht Joshua Kimmich jetzt mal die Daumenschrauben anziehen soll und ihm sagen soll, jetzt hier Tag X, jetzt bitte mal Entscheidung. Und um das Ganze chronologisch zu erzählen, am Sonntag nach dem Spiel gegen Frankfurt haben wir Reporter nochmal Max Eberl darauf angesprochen, was denn jetzt, wann denn für ihn diese Crunch-Time ist. Er hat ja davon gesprochen, in der Crunch-Time wird sich Joshua Kimmich entscheiden, bis dahin ist er bereit zu warten. Er sprach dann von April, auch das haben wir hier im Podcast schon besprochen, dass das schon arg lange ist.
Ja, sehr knapp
und
zumindest
dann die Restzeit, um einen Ersatz zu planen, schon sehr knapp ist. Und jetzt am Donnerstagmittag berichten die Kollegen der Sportbild, dass der FC Bayern sein Angebot zurückgezogen hat. Das Angebot an Joshua Kimmich. Es gab ja ein unterschriftsreifes Angebot. Da hätte nur noch die Unterschrift von Joshua Kimmich gefehlt. Und die Kollegen berichten, dass man sich sehr gewundert hat oder sehr wundert, dass das alles so lang dauert mit der Entscheidungsfindung von Joshua Kimmich. Und deswegen hat man da jetzt das Angebot zurückgezogen. Und das ist entsprechend unserer Rubrik schon die Überraschung der Woche.
Das stimmt. Und auch eben Thema Druck, den sich ja sowohl Eberl und die ganzen anderen Verantwortlichen ja auch wünschen, beziehungsweise Hoeneß sich von Eberl wünscht, dass er da mal ein bisschen Druck macht. Ich finde es gut, ehrlich gesagt, wenn dem so sein sollte, weil klar kann man jetzt sagen, na ja, bei Thomas Müller läuft der Vertrag ja auch aus und da lässt man das ja ein bisschen hinplätschern und sagt, oh, wir gucken mal, wenn es so sein sollte, dann ist schön, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ja, aber ohne jetzt Thomas Müller nahe treten zu wollen, sportlich gesehen ist natürlich das einfach auch viel wichtiger zu wissen, ob man mit Kimmich eben weiter planen kann oder nicht, weil er im Mittelfeld extrem fehlen würde.
Ja.
Und deswegen finde ich es gut, weil ich auch nicht verstehen kann, weshalb er da so zögert über Monate hinweg.
Ja, auch da höre ich mich ja an wie ein Leierkasten. Also er hat natürlich alle Trümpfe in der Hand und will vielleicht auch noch warten, was da an internationalen Angeboten reinkommt. Er hat auch einige Vertraute im Hintergrund, die ihm da zur Seite stehen, die nicht als offizielle Berater fungieren, aber auf deren Rat er auch hört. Vielleicht hat er auch aus der Richtung nochmal gesagt bekommen, überlegt er das nochmal. Also die Meldung, dass dieses Angebot zurückgezogen worden sein soll, passt ja zu dem, was ich in den vergangenen Wochen gesagt habe, dass man sich eben klubintern da ein bisschen mehr Druck auf Joshua Kimmich gewünscht hat. Das aber jetzt natürlich jetzt der allergrößte Druck. Was ich aber sagen kann, das Tischtuch ist nicht zerschnitten. Es ist jetzt nicht so, dass man nicht mehr miteinander spricht, sondern man befindet sich auf alle Fälle noch in Gesprächen und dass Joshua Kimmich beim FC Bayern verlängert ist, immer noch im Rahmen des Möglichen. Aber ja, es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
Ja,
für alle, für alle Beteiligten.
Ja, dass er zögert, heißt ja nicht, dass es am Geld liegt, sondern wahrscheinlich ja dann eher, dass er sich die anderen sportlichen Optionen nochmal offen halten will. Weil ich habe gelesen, dass man ihm ja also einen besseren Vertrag geben möchte. Deswegen denke ich mir, kann es ja nicht am Finanziellen liegen, sondern eben eher der sportliche Aspekt. Was könnte ich über den FC Bayern hinaus noch erreichen?
Also das Thema Gehaltseinbußen war bei Joshua Kimmich ganz schnell weg vom Tisch. Weil er natürlich durch seine Leistungsexplosion in der vergangenen, ja, am Ende der Rückrunde während der Europameisterschaft und jetzt auch unter Vincent Kompany natürlich Argumente jetzt hat. Warum soll man ihm das Gehalt kürzen, wenn er ja sich jetzt wieder in einem Hoch befindet? Von daher, das Thema Geld war schnell vom Tisch. Da hatte Joshua Kimmich sofort einen Riegel vorgeschoben, ja. Was man hört, dass er da nicht großartig auf Geld verzichten wird. Wie gesagt, jetzt warten wir mal ab. Morgen ist ja wieder Spiel in Stuttgart. Dann wird sich vielleicht der ein oder andere Verantwortliche nochmal dazu äußern, ob dieses Angebot an Joshua Kimmich wirklich einkassiert wurde. Ja. Ja. Aber es ist ein weiteres Kapitel in diesem großen Theaterstück.
Und natürlich auch ein riskantes Spiel, weil wenn es wirklich so sein sollte, dass Joshua Kimmich dann nicht bei den Bayern bleibt, dann würde das schon...
Ja, es wäre ein harter Schlag.
Ein wirklich wichtiger Spieler wegfallen.
Ja, aber man hätte sich dann eben Zeit verschafft, dass man eben jetzt ein Nein bekommt, statt erst im April ein Nein bekommt. Aber das ist ja das Interessante, weil Max Eberl hat ja gesagt auf dem Spobis in Hamburg, er macht keinen Druck, er gibt keine Deadlines, weil er die Befürchtung hat, wenn man den Leuten keine Zeit gibt, sich die Dinge zu überlegen, sagen sie sofort Nein.
Mhm. Jetzt hat er den Salat.
Er hat keinen langen Geduldsfaden, aber noch ist der Geduldsfaden nicht gerissen. Er möchte auf Joshua Kimmich warten. Er wartet bis zum April. Also Max Eberl hat da jetzt wirklich schon sehr viel Geduld bewiesen und jetzt offenbar die Rolle rückwärts, der Turnaround.
Dann warten wir mal ab, was die Stimmen dann morgen nach dem Spiel auch bei dir dann eben am Mikro sagen werden. Was wir sagen können, ist, dass mit aller Wahrscheinlichkeit Joshua Kimmich morgen nicht dabei sein wird beim Spiel.
Vincent
Kompany hat der Pressekonferenz gesagt, es müsste schon ein Wunder passieren, wenn er mitreist.
Ja, weil wer in der Sport1-App die Push-Nachrichten eingestellt hat, der hat das bereits am Dienstagabend gelesen. Da haben wir es nämlich berichtet, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass er spielen wird. Und heute auf der Pressekonferenz hat Vincent Kompany das bestätigt und hat gesagt, also da muss schon ein Mirakel passieren, dass der in Stuttgart das überhaupt anreisen kann.
Ja, dann hoffen wir mal, dass auch ohne Joshua Kimmich hier morgen ein kleines Mirakel passiert und die Bayern dann gegen den VfB Stuttgart gewinnen und sich so eben auch dann Selbstvertrauen für die zukünftigen Spiele in der Champions League erspielt. Kumbi, es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war wieder einiges los. Es war eine so vollgepackte Woche, aber wem sage ich das? Du hast ja wirklich jeden Termin mitgenommen.
Ja, auch also durch die ganzen Zitatgeber und wie du bist ja vorher auch ein bisschen durcheinander gekommen. Wer hat wann was gesagt? Man wird schon ganz verrückt im Kopf.
Ja. Aber wir versuchen es nicht zu werden auf jeden
Fall. Nein, wir bleiben gelassen.
Bis nächste Woche sind wir wieder frisch im Kopf.
Genau, nächste Woche müssen wir noch den Menschen sagen, wann wir uns wieder zum Podcast treffen. Das ist eigentlich wieder klassisch der Donnerstag.
Ich wollte gerade sagen, also sie spielen am Mittwoch.
Sie spielen am Mittwoch, ja.
Genau, sie spielen am Mittwoch. Das heißt, das habe ich auch kurz gehofft. Und dann, als die Auslosung war, wurde es dann auf den Mittwoch terminiert. Also,
das wird ja wieder eine kurze Nacht.
Das wird eine kurze Nacht, ganz genau. Aber die Podcasts danach waren bisher immer alle hervorragend, würde ich behaupten. Von daher, und wir sind ganz frisch am Geschehen, also vergessen wir da auch nichts. Freuen uns natürlich sehr und hoffen, dass wir hier dann auch wieder sportlich einiges zu berichten haben und nicht zu viel Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge drumherum ist.
Ach, dürfen sich immer äußern. Dürfen sich immer äußern.
Macht schon auch Spaß. Aber du bist ja jetzt der Bayern-Experte.
Hat er Spezialist oder Experte gesagt? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber
auch ich werde diesen Podcast nochmal hören und was er wirklich gesagt hat.
Ja. Also, bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche und dann bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao, ciao.